Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie bereits in der letzten Podcast-Folge erwähnt, soll es heute um die soziale Marktwirtschaft gehen. Und zwar einerseits so ein bisschen die Geschichte von der sozialen Marktwirtschaft, warum die sich etabliert hat, wie sie sich etabliert hat und dann eben, was sie genau kennzeichnet. Und zuallererst gucken wir uns mal an, was ist überhaupt das Grundprinzip so einer tollen Wirtschaftsordnung? Warum es Wirtschaftsordnungen gibt, das haben wir uns in der letzten Folge angeguckt. Und da habe ich das eigentlich auch schon so angeteasert. Und zwar ist es ganz wichtig, dass es eben in einer funktionierenden Wirtschaftsordnung ein funktionsfähiges Preissystem gibt, eine stabile Währungspolitik, es soll offene Märkte geben, das bedeutet, dass es auch Wettbewerb gibt, es soll aber auch Privateigentum an Produktionsmitteln geben, man soll auch Verträge frei schließen können. Außerdem das sogenannte Haftungsprinzip und generell soll die Wirtschaftspolitik konstant sein. Das bedeutet, es soll eigentlich nicht so ganz viele Hürden und Tiefen und dann aber Höhen geben, sondern es soll eher so konstant sein. Das gucken wir uns aber tatsächlich im Verlaufe dieses Podcasts irgendwann mal an, wenn es dann wirklich so um das magische Viereck geht. Und heute soll es halt einfach wirklich grundlegend um die soziale Marktwirtschaft gehen. Ich habe die soziale Marktwirtschaft tatsächlich schon mal in einer Geschichtsfolge so ein bisschen angesprochen gehabt. Und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland ja in Ost und West unterteilt. Und in der DDR hat man hier eigentlich also überhaupt nichts mit sozialer Marktwirtschaft zu tun haben. Ganz im Gegenteil zur BRD. Dort gab es nämlich diese soziale Marktwirtschaft. Und zwar gab es da einmal den Marshallplan. Das war eben dieses Wiederaufbauprogramm der USA in Westdeutschland von 1948 bis 1952. Und man hat einfach so verschiedene Kredite gegeben. Es gab viele Rohstoffe, viele Lieferungen bezüglich Nahrung, Medizin. Und das ging halt einfach alles von der USA einher. Falls ihr da weitere Hintergrundinformationen haben wollt, könnt ihr da einfach gerne mal vorbeihören. Und generell dieser Marshallplan hat einfach so 13,1 Milliarden US-Dollar gekostet. Und durch eben diesen Marshallplan konnte sich Westdeutschland sehr, sehr gut in die Wirtschaft wieder rein integrieren. Man hat einfach im Endeffekt gemerkt, dass praktisch die soziale Marktwirtschaft, weil sie eben offene und freie Märkte hat, den Wettbewerb fördert, viel wettbewerbsfähiger war, im Gegensatz eben zu der Planwirtschaft, die eben dann in der DDR geherrscht hat. Und was auch sehr signifikant war bei der sozialen Marktwirtschaft, beziehungsweise in Westdeutschland, war, dass es eben eine Währungsreform gab. Es gab nämlich die D-Mark, die war sehr, sehr stabil. Und 1949 wurde dann eben die BRD gegründet. Und das wären jetzt einfach so die geschichtlichen Hintergründe. Das ist immer ganz interessant, so zu wissen, warum sich das Ganze entwickelt hat. Deswegen habe ich das jetzt hier auch nochmal angesprochen. Und heute ist das so, dass ganz viele Länder das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft übernommen haben. Das bedeutet, die soziale Marktwirtschaft findet man nicht nur in Deutschland wieder. Die soziale Marktwirtschaft orientiert sich außerdem anhand drei Prinzipien. Und die drei Prinzipien sind erstens das Wettbewerbsprinzip, die Marktkonformität und das Sozialstaatprinzip. Beim Wettbewerbsprinzip ist es so, dass eben der Staat die Wettbewerbsfähigkeit garantieren soll. Das bedeutet, es soll keine Monopole geben, es soll eine möglichst hohe Konkurrenz in allen Branchen und Gewerben geben und passend dazu eben die Marktkonformität. Das heißt, kein wirtschaftspolitischer Eingriff des Staates darf eben die Preisbildung durch Angebot und Nachfrage stören. Das bedeutet, der Staat soll sich allgemein, wenn es keine Probleme gibt, raushalten. Er soll jetzt nicht aktiv da irgendwas mitplanen oder so, wie es eben bei der Planwirtschaft ist. Und generell so die Preisbildung und eben einfach, dass der Markt selbst alles reguliert. Das bedeutet, durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage werden die Preise gebildet. Das ist auch ein sehr, sehr hohes Gut. Zum Beispiel darf der Staat eben den Vermietern keine festen Quadratmeterpreise vorschreiben. Und da gibt es noch zig weitere Beispiele. Das bedeutet, der Staat ist da auch so ein bisschen eingeschränkt. Also er kann jetzt nicht willkürlich einfach alles machen, was er vielleicht als sozial ansehen würde, aber eben den Markt behindern würde und die Konformität eben behindern würde. Und schlussendlich eben das Sozialstaatprinzip. Das bedeutet eben, dass der Staat unterstützen soll. Er soll ganz viele Bürger beispielsweise finanzieren, die zum Beispiel Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Das gibt ja auch beispielsweise sowas wie das Arbeitslosengeld, Kurzarbeit oder auch Hartz IV und auch während Corona. Bei Corona könnt ihr generell immer sowas einbringen wie generell so die Konjunkturpakete oder einfach die Transferleistungen, weil, also ich glaube, bis auf so die reichen 1% hat eigentlich jeder, oder reiche 10%, ich weiß es gar nicht genau, hat eigentlich jeder von der Mittelschicht und natürlich auch dann die Unterschicht, habe ich so Transferleistungen bezüglich des Kindergelds bekommen. Also ich glaube, jede Familie hat pro Kind 300 € oder sowas bekommen, 2020, wenn ich mich nicht irre. Und das zeigt das halt eben so, dass es eben so ein Sozialstaat das ausmacht, dass man eben praktisch sozial handelt. Zum Beispiel in anderen Ländern war das jetzt nicht so, wo der Sozialstaat nicht so unfassbar ausgeprägt ist. Und im Abitur ist es so, dass ihr das Grundgesetz machen mit, also damit schreiben können. Also ihr könntet theoretisch irgendwas aus dem Grundgesetz rauszitieren. Deswegen ist es jetzt ganz interessant, auch mal zu gucken, wo dieses Sozialstaatsgebot im Grundgesetz eigentlich so verfassungsrechtlich verankert ist. Also wo sind die verfassungsrechtlichen Grundlagen? Und zwar gibt es ja einmal das Bundesverfassungsgericht und die wird sozusagen als Hüterin des Grundgesetzes angesehen. Und da gibt es jetzt quasi zwei Prinzipien. Und zwar einmal das Freiheitsprinzip und das Sozialstaatprinzip. Beim Freiheitsprinzip geht es darum, dass man eben die Abwehrrechte des Einzelnen gegen Eingriffe des Staates fördern, also schützen möchte. Und zwar soll es einfach eine wirtschaftliche Handlungsfreiheit geben. Das kann man beispielsweise finden im Artikel 2 im Grundgesetz, eben die Vertragsfreiheit, dann im Artikel 14 die Eigentumsgarantie, Artikel 12 die Berufsfreiheit, die Gewerbefreiheit, die Unternehmensfreiheit und die Wettbewerbsfreiheit. Und natürlich müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, solche Grundrechte können immer eingeschränkt werden, wenn eben beispielsweise ein anderes Grundrecht verletzt wird oder in Ausnahmesituationen, in Risikosituationen. Und dann eben das Sozialstaatprinzip, das sind einfach praktisch die staatlichen Schutz- und Fürsorgepflichten. Das bedeutet einfach, dass es einen sozialen Ausgleich und das Allgemeinwohlinteresse eben gestärkt wird. Da gibt es einfach verschiedene verfassungsmäßige Ordnungen, zum Beispiel Artikel 20 des Sozialstaatprinzips ist da verankert. Die Grundrechte Dritter ist da auch verankert, dass sie eben da sind und geschützt werden sollen. Außerdem gibt es auch sowas wie Allgemeinwohlinteresse oder die Entschädigungsenteignung, zum Beispiel durch einen Leistungsanspruch auf das Existenzminimum oder Sozialhilfe. Also das bedeutet, dass man in Deutschland nicht unbedingt obdachlos sein muss, wenn man sich Hilfe sucht. Natürlich kann ich das jetzt hier nicht in einem Podcast analysieren, ob das tatsächlich so ist. Ich meine, es ist ja nur ein Schulpodcast. Es gibt auch ganz, ganz viel, das man kritisieren soll. Ich möchte das überhaupt gar nicht nur so einseitig beleuchten, aber das ist natürlich immer so die Theorie. Weil in der Wirtschaft arbeitet man mit ganz, ganz viel theoretischen Modellen und in der Realität sieht das natürlich meistens immer anders aus. Aber allgemein soll eben dieses Allgemeinwohl gefördert werden. Es soll ausgeglichen sein, dass man eben wenigstens eben diesen Anspruch hat auf ein Existenzminimum, auf Sozialhilfe. Und natürlich ist es jetzt so, dass eben die wirtschaftliche Handlungsfreiheit sehr im Spannungsverhältnis steht zur sozialen Freiheit oder der soziale Ausgleich eben, weil zum Beispiel die Wirtschaft strebt ja danach, dass sich der Markt komplett frei entwickelt, komplett frei sich alles bildet und das kann man natürlich nicht immer sozial sein, wenn eben zum Beispiel die Reichen immer reicher werden durch zum Beispiel niedrige Steuern, Gewerbesteuern oder einfach die verschiedenen Steuerklassen nicht angepasst werden durch beispielsweise auch die Inflation, weil ja da bei der Inflation beispielsweise auch reiche Menschen ganz einfach irgendwie in Sachmittel fliehen können und die Mittel- oder Unterschicht hat da ja mehr Probleme. Und in der sozialen Marktwirtschaft ist das eben so, dass man versucht, einen gerechten Ausgleich der widerstreitenden Prinzipien durch beispielsweise Verhältnismäßigkeitsprüfungen eben zu gewährleisten. Und in der sozialen Marktwirtschaft orientiert man sich an verschiedenen Gerechtigkeitsprinzipien, um eben zu verstehen, was ist denn jetzt überhaupt gerecht? Also wie kann man analysieren, ob jetzt eine Handlung eben so den sozialen Ausgleich fördert oder eher nicht? Und da gibt es einmal so vier Prinzipien, das sind natürlich jetzt alles auch nur Theorien und Modelle, mit denen man eben alles versucht zu analysieren. Und zwar einmal das Gleichheitsprinzip, das Leistungsprinzip, das Anrechtsprinzip und das Bedarfsprinzip. Und eigentlich sind das Gleichheitsprinzip, das Leistungsprinzip und das Bedarfsprinzip die wichtigsten. Das Anrechtsprinzip wird im Abi gar nicht so im Detail eigentlich irgendwann mal abgefragt. Und beim Gleichheitsprinzip lässt sich eben sagen, dass es sozusagen so ist, dass jeder Bürger in einem Sozialstaat oder wo halt eben das Gleichheitsprinzip gelten soll, die gleichen Rechte hat, das heißt dieselben Anteile an Gütern und das bildet sich eben aus der Chancengleichheit heraus. Also, dass man eben nicht nur sagt, ja, jeder Mensch hat dieselben Chancen, aber dass es dann tatsächlich so ist, weil jeder praktisch aus demselben Startpunkt hat. Und das ist gerade so lustig, wenn ich das jetzt sage. Ich hatte heute so Kommunikationsprüfungssimulationen und da haben wir auch eben dann diskutiert, ob das ist, dass jeder so die gleichen Chancen hat und so. Und das ist immer wieder schön, so die Fächer zu verknüpfen. Deswegen bin ich da auch gerade so ein bisschen ausgeschweift. Aber dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Leistungsprinzip. Und zwar ist das Leistungsprinzip eigentlich das komplette Gegenteil vom Gleichheitsprinzip. Also es soll einfach nur Belohnungen für die Menschen geben, die sich eben individuell angestrengt haben, sodass eben der Anreiz auf Leistung bzw. auf Arbeit liegt. Beim Anrechtsprinzip soll es eben so sein, dass einfach verschiedene Anrechte, die eben zugeschrieben sind oder erworben sind, dass die eben zur Verfügung gestellt werden dürfen. Menschen, die jetzt zum Beispiel keine haben, das ist natürlich schlecht, und Menschen, die eben mehr haben, werden natürlich auch reicher sein. Und dann eigentlich so das, was wirklich der Sozialstaat so fördert, ist eben einmal das Leistungsprinzip, aber auch so das Bedarfsprinzip. Das bedeutet, dass man eben wenigstens die minimalen Bedürfnisse abgedeckt hat, also die Sicherung einer minimalen angemessenen Deckung der Bedürfnisse bzw. der Grundbedürfnisse soll eben gesichert sein. Das eben nochmal als Bogen zu dem Existenzminimum, wie beispielsweise eben Hartz IV. Natürlich kann auch hier wieder alles diskutiert und argumentiert und verdreht werden. Es ist allgemein sehr, sehr subjektiv, also es ist sehr schwierig, ein einheitliches Ziel zu haben, weil Gerechtigkeit ist eben sehr, sehr subjektiv, also gleich ist was anderes. Gleich sind zum Beispiel, wenn ich zwei Äpfel habe und du hast zwei Äpfel. Aber ob das jetzt gerecht ist, dass ich zwei Äpfel habe und du zwei Äpfel hast und zum Beispiel ich nicht drei Äpfel habe und du nur einen Apfel, das ist ein sehr, sehr dummes Beispiel, aber damit ihr wisst, was ich meine. Das ist halt wieder subjektiv. Und Gleichheit, also wenn man das wirklich rational begründen kann, ist einfach objektiv. Und Gerechtigkeit liegt immer im Auge des Betrachters. Man kann sich aber, glaube ich, so auf menschlicher Basis daran orientieren, was jetzt eher gerecht ist und was eher ungerecht ist. Und das hört sich jetzt alles sehr schön und gut an, aber natürlich, die soziale Marktwirtschaft steht vor ganz vielen Herausforderungen. Ich glaube, das, was euch zuallererst in den Kopf kommen würde, ist sowas wie Corona. Es gibt tatsächlich aber noch andere Hürden und Probleme. Und zwar erstens die Globalisierung. Das bedeutet, wie geht zum Beispiel Deutschland als soziale Marktwirtschaft mit der Globalisierung um? Man muss nämlich einfach die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Man befürchtet nämlich sowas wie ein Race to the Bottom. Und möchte eben das wegbekommen, eben diese Risiken. Und zwar gibt es einmal eine starke Globalisierungsthese. Das heißt, dass es eben eine reduzierte Handlungsfähigkeit gibt. Und dann einmal die schwache These, dass es eben kaum Einfluss oder sogar Stärkung auf die Handlungsfähigkeit des Nationalstaats gibt. Und was bedeutet das genau? Also bei der starken Globalisierungsthese ist es eigentlich so, dass man eben kritisiert, dass eben die soziale Marktwirtschaft nicht mit der Globalisierung klarkommen kann, weil eben der Wettbewerb nicht einfach von jetzt auf jetzt einfach so gepusht werden kann. Und bei der schwachen These sagt man halt eben, dass die Globalisierung überhaupt gar keinen Einfluss hat und wenn, dann eigentlich eher positiv. Neben der Globalisierung ist so eine weitere Hürde die europäische Integration. Also wenn ihr gerade so die Politik in den Nachrichten ein bisschen mitverfolgt, dann müsst ihr euch, glaube ich, aufgefallen sein, dass es aktuell sehr, sehr viele Spannungen innerhalb Europa und auch der Europäischen Union gibt. Und das bedeutet halt nämlich auch aus wirtschaftlicher Perspektive, dass man eben auch hier wieder die Wettbewerbsfähigkeit steigern muss. Das heißt, dass zum Beispiel auch die unterbewertete Währung gefördert wird, weil da eben die Exporte gefördert werden. Eine gemeinsame Währung schafft eben gegenseitige fiskalische und monetäre Abhängigkeiten und kann eben ein koordiniertes Vorgehen erfordern. Und hierbei ist halt eben die Frage, schafft man es, so ein koordiniertes Vorgehen herzustellen, bereitzustellen oder nicht? Meistens ist es auch so, dass man kritisiert, dass eben der Sozialstaat den Druck nicht wirklich auffangen kann oder abfangen kann, weil die Wirtschaft ist ja die eine Sache, aber der Sozialstaat ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite auch etwas, was beachtet werden muss. Und dann ist es halt immer so, man braucht praktisch so ein Maastricht-Kriterien und einen Fiskalpakt, die eben die Möglichkeiten der Fiskalpolitik nicht einschränken, was tatsächlich aber so ist, weil so ganz viele Abkommen schränken irgendwie so die Fiskalpolitik ein. Wenn man halt sich auf ganz, ganz viele Länder sozusagen fokussieren muss, alle Länder einen Vertrag unterschreiben müssen, es ist manchmal schwierig, so gemeinsame Interessen zu finden. Was auch in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem ist, ist der demografische Wandel. Und zwar einfach die schrumpfende Arbeitsbevölkerung, die eben erfordert, dass es eine Steigerung der Erwerbstätigkeitquote gibt. Was eben bedeutet, man braucht viel, viel mehr Zuwanderung von Produktivitätssteigerung. Viel mehr Menschen müssten eigentlich arbeiten, damit das Rentensystem, so wie es jetzt ist, aufrechterhalten werden kann. Das heißt, die Ausgaben müssen steigern und die sinkenden Einnahmen stellen aber halt ein Problem dar. Und die Ausgabensteigerung und die sinkenden Einnahmen im Verhältnis eben stellen die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherheitssysteme in Frage. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen in den Sommerferien, so dieses Jahr wurde auch so diskutiert, brauchen wir Rentenreform? Also das bedeutet, kann die Rente, so wie sie jetzt aufgebaut ist, das bedeutet, dass wir jetzt aktuell, okay, wir vielleicht nicht, aber unsere Eltern, für die jetzige Generation, die eben Rente erhalten, für die zahlen, kann das dann irgendwann noch so sein? Weil es ist ja immer so, dass es früher zum Beispiel so war, dass, keine Ahnung, weiß nicht, drei Leute für eine Rentnerin oder einen Rentner gezahlt haben und jetzt halt beispielsweise ein Student für so drei Rentner. Und das kann ja natürlich nicht sein. Da muss man natürlich jetzt auch in der Zukunft mal gucken, ob es da Reformen gibt. Ich bin der Meinung, dass es da höchstwahrscheinlich Reformen gibt, weil es einfach nicht möglich sein kann, so wie sie es jetzt gerade entwickelt. Und außerdem, die erhöhten Sozialausgaben reduzieren natürlich den finanziellen Handlungsspielraum. Das gucken wir uns einmal bei der Staatsverschuldung an. Aber wenn eben zum Beispiel sowas wie Rente einfach viel, viel mehr Sozialausgaben erfordert, weil eben die Kapazitäten ausgelastet sind, dann muss ja Geld von irgendwo anders kommen. Und das, dann verschuldet man sich natürlich immer und kann dann beispielsweise nicht sowas wie in Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung oder ins Ausland investieren. Und ich glaube, das Hauptproblem, was wir aber aktuell jetzt mitbekommen haben oder endlich mal bei allen angekommen sein müsste, ist der Klimawandel bzw. die Energiewende. Man muss sich nämlich anpassen an den Strukturwandel eben. Man muss sich weiterhin mit Verteilungsfragen auseinandersetzen. Und es gibt natürlich immer mehr hohe Ausgaben der Sozial- oder Industriepolitik. Und das ist natürlich so, dass diese ganzen Investitionskosten in Infrastruktur beeinflussen natürlich die Handlungsfähigkeit internationaler Kooperation. Das bedeutet, schaffen es alle, ähnliche oder am besten gleiche Reformen durchzusetzen, damit es eben alles einheitlich ist und einheitliche Lösungen gefunden werden kann? Oder schaffen wir das nicht? Schaffen wir es überhaupt, so eine klimaneutrale Energiewende herzustellen oder schaffen wir das eben nicht? Das sind eben so Fragen, auch zu den anderen Hürden und Problemen, mit denen sich eben tagtäglich Deutschland als Sozialstaat, aber auch andere als Sozialstadt eben auseinandersetzen müssen. Und das war's dann mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich sage am Ende immer so, was es in der nächsten Podcast-Folge so geben wird. Was ist das Thema? Was ist drin? Und zwar gucken wir uns in der nächsten Podcast-Folge die Einkommensquellen an und was ist jetzt überhaupt das Vermögen in Deutschland? Wofür braucht man überhaupt Vermögen? Was ist die Lorenz-Kurve? Also in der nächsten Folge wiederholen wir nochmal ganz, ganz viele Begriffe, die wir schon mal aufgegriffen haben. Aber ich finde es, wie gesagt, einfach schön, wenn man vorm Abitur nochmal so kompakt alles nochmal wiederholt hat. Im Detail kann man sich ja dann immer in den jeweiligen separaten Podcast-Folgen nochmal anhören. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie entspannen jetzt am Wochenende. Ich hoffe, dass ihr dann in der nächsten Woche erfolgreich durchstarten könnt und dass ihr glücklich und gesund seid. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören uns eigentlich. Bis dahin, tschüss.